Viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Seid uns gegrüßt zu Voll verpixelt, eurem Gaming-Podcast mit ganz vielen frischen Themen heute. Von Skyrim über Titanfall bis hin zu Nintendo Switch News. Wir haben alles für euch dabei.
Alles!
Mit Johannes Repp natürlich.
Und Felix T. Vogel.
Ja, fantastisch. Dann lass uns doch direkt mal mit dem ersten Thema starten. Was hast du denn zuletzt gespielt?
Ich habe mich tatsächlich nochmal an GTA gesetzt, weil ich ein Achievement haben wollte. Ich habe Atommüllfässer gesammelt mit einem U-Boot.
Das klingt episch.
Es ist unfassbar ermüdend. Und jetzt wirklich, du hast ja, ich weiß nicht, ob du das von GTA noch im Kopf hast, wenn du den Charakter wechseln willst und dieses Charakterrad unten rechts offen hast,
ja,
dann ist da immer so eine kleine Zahl, wie viele Missionen du noch offen hast.
Mhm.
Und da ist gerade aktuell bei keinem Charakter mehr eine Mission offen, die ich machen kann. Und ich bin nur bei 74%.
Da musst du noch die ganzen Sachen finden in der Welt.
Boah, nee, ich glaube, das ist es mir nicht wert. Ich glaube, ich habe GTA jetzt ausgespielt für das nächste halbe Jahr oder für die nächsten 2 Minuten. Ich weiß es wirklich nicht.
Oh, heißt das, in der nächsten Episode Voll verpixelt kriegen wir vielleicht was Neues von dir, was du zuletzt gespielt hast?
Vielleicht. Ich habe mir jetzt im Sale Long Journey Home geholt für 2 Euro.
Wo wurde dir das empfohlen? Weil wenn du es dir holst, dann muss dir das doch irgendwo bei einer wirklich bedeutenden Quelle empfohlen worden sein.
Natürlich, bei meinem Lieblingspodcast, Voll verpixelt, verfügbar auf allen möglichen Podcast-Plattformen.
Nee, du hattest das auch schon länger im Blick, oder?
Ich hatte es schon länger im Blick. Ich hatte es eigentlich im Blick seit, ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach Release war. Auf jeden Fall hat Gronkh dazu mal ein kurzes Let's Play gemacht, zusammen mit dem Entwickler. Und seitdem hatte ich es eigentlich auf meiner Wunschliste.
Ja, also ich freue mich sehr und bin sehr gespannt auf deine Meinung auf jeden Fall. Ich habe es immer noch nicht durchgespielt. Ah, irgendwann. Also es macht einfach Spaß. Wir haben schon mal drüber geredet und das auf jeden Fall empfohlen. Ich habe zuletzt tatsächlich The Witcher 3 weitergespielt. Ich habe das Release direkt komplett durchgespielt, habe sehr genossen, New Game Plus und so weiter. Dann habe ich es mir irgendwann nochmal für einen PC geholt und da nochmal angefangen durchzuspielen, war da so zur Hälfte durch. Und hab's dann bestimmt 3 Jahre lang liegen lassen und hab's nicht nochmal angefasst. Und jetzt habe ich es wieder hochgeholt, doch immer mal eine Mission oder so gespielt, aber halt nie wirklich am Stück. Und jetzt bin ich wieder komplett in der Welt versunken, lese mir Bestiariumseinträge vor und jage Monster, treibe die Story voran.
Du liest sie dir vor?
Ich lese sie durch. Ich mach das wirklich, es ist einfach so schön, wenn man langsam in diese Welt wirklich wieder reinkommt und man bekommt einen Auftrag, einen Monsterauftrag, und schon in der Hälfte des Auftrages schafft man es durch sein Vorwissen und durchs Nachlesen im Bestiarium herauszufinden, vielleicht mit was man es zu tun hat, und kann sich dann vorbereiten und so weiter. Ich weiß, die meisten Gegner schafft man auch ohne großartige Vorbereitung und einfach nur mit dem Schwert, aber ich finde es einfach cool und es macht mir Spaß, das ist Teil für mich des Erlebnis, mich wirklich auf den Monsterkampf dann auch einzustellen und dann Öl auf meine Klinge aufzutragen, was passend ist, vielleicht noch eine Bombe rein schon mal ins Inventar zu packen, den passenden Zauberspruch mir bereitzulegen, die Tränke alle auf Shortcuts zu packen, die ich brauche, um die Monster zu erlegen, und dann ist der Kampf, weil ich massiv überlevelt bin, sowieso nach 2 Schlägen vorbei, aber es macht trotzdem Spaß.
Ich weiß tatsächlich nicht, was ich von sowas halten soll, weil einerseits ist es cool, dass du wenn du dich reinhängst, mehr Informationen kriegst, als der Otto-Normalspieler, der mit Scheuklappen einmal durch die Welt rennt und sich nicht wirklich für Nebenmissionen und so Einträge und sowas interessiert. Andererseits finde ich es immer so ein bisschen schade, wenn sowas dann nur durch Nachlesen überhaupt mitnehmbar ist. Ich finde das eher cooler, wenn du so Sachen hast, dass dir irgendein NPC sowas ganz beiläufig erzählt.
Ich kann dich beruhigen. In den meisten Fällen ist es so, dass wenn du auf ein neues Monster triffst, über eine Mission oder so, alles wirklich cool storytechnisch aufgearbeitet wird mit Cutscenes und allem drum und dran. Aber für mich ist es Teil des Spaßes, das schon herauszufinden, bevor das Spiel dir sagt, was es ist. Also du kannst es einfach genießen, du kannst ja auch im Kampf einfach pausieren und es dir dann noch so hinpacken, wie du willst. Und dann ploppt auch der Bestiariums-Eintrag auf, hier wurde aktualisiert und dann weißt du ja auch, was es ist und alles, kannst du ja alles durchlesen. Aber ich mag eben diese Fährtensuche wirklich und mich da nochmal ein bisschen mehr reinzubegeben. Andere Aspekte des Spiels, wie beispielsweise die ganzen menschlichen Charaktere oder so, die man in der Story trifft, die interessieren mich nicht die Bohne. Da vergesse ich auch andauernd, wer war das jetzt nochmal und so weiter. Man kann sich da so seine Nische raussuchen, glaube ich.
Das heißt, du bist dann so wie der kleine Streber, der immer schon bevor der Lehrer irgendeinen Stoff behandelt hat, sich das Lehrbuch schon durchgelesen hatte, ja?
Exakt. Aber wenn er fragt, was die Lieblingsfarbe von deinem besten Freund, kein Plan, weil ich nämlich schon wieder vergessen habe, was, wen soll ich suchen? Ciri? Wer ist das? So das.
Ja. War das die mit den roten Haaren? War das die mit den weißen Haaren? Welche war das? Also, ja. Legit, ich wüsste das wirklich nicht, weil ich Witcher nie gespielt habe.
Das war die mit den weißen.
Ah.
Ja. Und natürlich gewinnt im Spiel zu spielen, macht auch viel Spaß.
Ich wollte dich gerade fragen, wie viel Zeit, wenn du Witcher spielst, verbringst du mit Kartenspielen?
In meinem ersten Run nicht viel, dann hat mich aber ein Kumpel darauf aufmerksam gemacht, dass das cool ist. Dann habe ich es irgendwann probiert und gedacht, warum habe ich das nicht schon die ganze Zeit gespielt? Und deswegen habe ich mir vorgenommen, in meinem neuen Playthrough, also in meinem neuen Durchspielen, wirklich das komplett mitzunehmen, alle Karten zu sammeln, alle Gegner dort zu besiegen. Das ist ja auch oft nicht nur Kartenspiel, sondern darum gibt es Turniere, wo dann wirklich Quests und so weiter gegeben werden und spannende Dialoge kommen. Also ja, aber das Spielprinzip an sich macht einfach so viel Spaß. Also das hat so eingeschlagen natürlich, auch dass dann das ein Standalone-Spiel bekommen hat. Also das ist ja Prädikat genug.
Das glaube ich auch. Also ich habe tatsächlich mir auch mal vorgenommen, in Gwent dann reinzuschauen. Aber ich bin schon zu dem Zeitpunkt auf Hearthstone hängen geblieben.
Das ist auch super. Also wirklich, Gwent, Hearthstone, das sind alles gut. Übrigens, Gwent und Gwent ist beides richtig. Gwent ist, glaube ich, der originale Begriff oder der englische Begriff. Und Gwent ist in der deutschen Fassung, so wie man sagt.
Also ich kann das so, dass das Standalone Gwent unter Gwent erschienen ist und Gwent halt im Spiel Witcher Gwent
hieß. Genau, ja.
Spielst du es auf Deutsch oder auf Englisch?
Ich spiel's auf Deutsch, deswegen nenne ich es auch immer Gwent, aber ja, Gwent.
Du kannst es ja Gwent, Gwent.
Ich sag einfach Gwent.
Ich gehe nie spielen.
Da gab es ja tatsächlich auch, wenn du die Expansions gekauft hast, also die Erweiterung, die DLCs, gab es da Versionen, wo du tatsächlich einen echten oder echte Kartensätze von Gwent mitbekommen hast.
Also
richtige Spielkarten,
physische
Spielkarten. Wie geil ist das? Und ich wünschte echt, weil damals war mir das nicht, da habe ich gedacht, ach so Mist, das brauche ich nicht. Ich kaufe mir die einfach digital, hab sie direkt die DLCs und hab's hinterher sehr bereut. Also die hätte ich schon echt, echt gerne gehabt. Sind natürlich heute unbezahlbar.
Na, aber selbst wenn du die da zu dem Zeitpunkt mitgenommen hättest und die jetzt ihren Wert erreicht hätten, hättest du die ja nie verkauft.
Mir ging es auch gar nicht um den Wert, aber ich hätte gerne ein Karten, weil das ist ja einfach nur ein cooles Kartenspiel und das hätte ich gerne da gehabt, wenn Freunde da sind. Einfach um ein bisschen eine Runde Gewinn zu spielen, in real.
Aber also du kannst die Karten jetzt nicht zu einem bezahlbaren Preis erwerben, dass du das dann daheim auf dem Tisch spielen kannst.
Ich müsste mich nochmal informieren, ja. Meine Informationen sind eventuell outdated, aber ja, müssen wir mal gucken. Aber ich fänd's nice.
Ja, das würde ich tatsächlich auch mal mitnehmen, wenn du dann hier bist. Nicht mitnehmen im Sinne von ich klaus dir, sondern ich würde es gerne mal ausprobieren, wenn du dir das wirklich holen würdest.
Ja, das, wie gesagt, wenn ich es irgendwo mal herkriege, das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Ich mag ja auch Sammelkartenspiele. Jetzt mal ein kleines Update zur Nintendo Switch. Die kam ja vor einer Weile schon raus, aber wie mit jeder Konsole, irgendwann gibt es einen Nachfolger. Zumindest wenn die Firma nicht unterwegs pleite macht. Aber der Switch-Nachfolger, da auch ein Artikel von Giga Games, natürlich alle Artikel und so weiter, über die wir hier reden, sind auch immer unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt oder in den Shownotes.
Sofern es eine gibt auf der Plattform, wo ihr gerade den Podcast hört, den Podcast.
Ich hoffe es doch. Also in der Beschreibung ist er auf jeden Fall drin. Und genau, Nintendo hat auf jeden Fall jetzt angeteasert, dass es einen Nachfolger geben wird, aber noch keine Details. Deswegen diese Meldung so ein bisschen, ja, okay, gut, das dachte ich mir auch schon, aber da hat sich mir die Frage gestellt und die Frage möchte ich auch dir stellen, was wäre denn eine Konsole, die wir uns wünschen würden? Was für Features würden wir uns wünschen bei der nächsten Nintendo-Konsole?
Naja, also bei der Switch ist ja bei vielen immer so das Problem gewesen, dass sie immer so ein bisschen, was Leistung angeht, schwach auf der Brust war. Auch was auch einigen geht auch der Akku zu kurz. Die Auflösung ist vielen auch nicht gut genug, was den Bildschirm angeht. Ich formuliere das jetzt bewusst so, weil ich habe nie eine Switch besessen. Ich habe immer nur eine in der Hand gehalten, die nicht mir gehört hat. Deswegen kann ich mich da jetzt auch nicht so als absoluter Switch-Profi outen und sagen, ja, ich möchte unbedingt dieses Feature haben. Ich habe es ja schon mal angesprochen, dass für mich ein sehr gutes Verkaufsargument wäre, wenn die Switch mehr Tablet-Funktionen hätte. Wenn ich da noch Netflix mitgucken könnte. Wenn ich da noch vielleicht einen Messenger, mir Messenger runterladen könnte. WhatsApp, Telegram, Signal, je nachdem, was ich gerade nutzen will. Was natürlich nie passieren wird, was aber ein absoluter Overkill wäre, wäre natürlich Steam.
Auf der Switch. Ah, ich glaube nicht.
Das wird nie passieren. Nie im Leben. Aber es wäre das Coolste. Ich darf ja auch ein bisschen träumen. Ja,
natürlich.
Ja, sowas in der Richtung. Ja. Aber ich weiß nicht. Ich würde mir wahrscheinlich auch die neue Switch nicht holen, weil ich bin nicht mehr so der Handheld-Konsolenspieler. Das würde sich bei mir wahrscheinlich nicht lohnen.
Und was ist, wenn es gar keine Handheld-Konsole wird?
Dann ist es für mich immer noch eine Konsole und ich habe einen PC.
Okay, ja gut. Aber für manche, das geht ja auch oft darum, dass man die Nintendo-Spiele spielen will. Und dann braucht man eben die Plattform.
Richtig, aber ich bin ich sehe nicht genug Spiele von Nintendo, die ich so unbedingt spielen will, dass ich mir eine Switch dafür holen würde.
Ja, jetzt hör doch mal auf, du. Skyrim gibt's auf der Nintendo Switch.
Stimmt. Man kann auch nicht Skyrim auf allen möglichen Plattformen spielen. Es gibt Leute, die bringen Skyrim auf Druckern oder so zum Laufen. Da brauche ich mir keine Switch holen. Ja. Aber was wünschst du dir denn? Was erwartest du von der neuen Switch?
Also ich erwarte jetzt auch nicht mehr als eine komplette Revolution der Spielekonsolen. Naja, ich meine, Nintendo versucht ja immer was Neues. Und ich bin halt auch PC-Spieler. Es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt sage, oh, das brauche ich jetzt. Ich muss jetzt meinen PC nicht mit rumtragen können. Ich muss nicht irgendwelche abdockbaren Controller haben. Ich habe ja Controller und alles. Das sind Features, die Switch als Handheld-Konsole zu was richtig Besonderem machen. Und ich hoffe einfach, dass Nintendo wieder irgendwas richtig Besonderes findet. Bewegungsstörung. Kinect 2.0 quasi, nur für die Switch. Nein, nicht für die Switch. Das heißt dann ja vielleicht auch wieder ganz anders, weil das ein ganz anderes Feature hat oder so. Ich weiß nicht. Ich kann mir wirklich noch kein klares Bild machen. Ich hätte auch nicht mit der Switch gerechnet damals. In der Form, wie sie kam.
Es wird dann die Labo-Switch. Hier hast du 20 Kilo Pappe, bau sie dir bitte selbst.
Okay, cool. Also ich würde es erstmal mitnehmen, kleines
Bastel. Es wäre eine Revolution des Konsolenmarktes. Zwar nicht nach oben, sondern nach unten, aber es wäre eine Revolution.
Aber wirklich, die Switch hat letztendlich damals mein Traum wahr gemacht, eine Konsole zu haben, eine Nintendo-Konsole. Eine Konsole, auf der ich Pokémon spielen kann, die ich mit mir rumtragen, aber sie auch hinstellen und zocken, aber sie auch an einem Fernseher benutzen kann. Eigentlich war das damals meine Traumkonsole. Ich finde es eigentlich schade, dass ich bis heute keine besitze. Aber irgendwann mal. Und deswegen die Switch Lite auch cool, aber sie kann man halt nicht so abdocken. Man kann die Controller nicht abnehmen und so weiter. Viele Spiele kann man dadurch gar nicht damit spielen. Und die verbesserte Akkulaufzeit und so sind dann auch keine Argumente, die das für mich aufwiegen.
Aber du könntest Joy-Cons mit der Switch Lite verbinden und dann die losgelösten Joy-Cons.
Weil ich dachte, das geht auch nicht, weil die
geht jetzt das? Einfach. Geht das nicht? Ich weiß es nicht.
Ich glaube tatsächlich, das geht nicht. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht kann man sie doch einfach. Ich glaube, die Bewegungsstörung und so kann man da nicht benutzen, aber so als Controller wird man die hoffentlich nutzen können. Wir können auf jeden Fall sagen, dass wir das nicht wissen, bis wir irgendwann mal eine Switch gesponsert bekommen von Nintendo. Nintendo, schick mal zwei von deinen heißen Teilen her.
Nintendo, schick mal zwei Switch.
Nintendo, schick mal zwei. Ja, so laufen doch die Anfragen.
Ja, genau so. Vor allem gerade jetzt, wo die Switch ja sowieso so ein bisschen Mangelware ist.
Aber Johannes, wir sind Podcaster. Wir bekommen sowas doch, oder?
Ja, wir sind der Gaming-Podcast, Felix. Also, warum wir nicht schon mit Keys und Konsolen zugeschissen wurden, verstehe ich sowieso nicht.
Ja, das ist doch unser Alleinstellungsmerkmal. Wir sind der Gaming-Podcast, der nicht mit Spielen und Konsolen zugeschissen wird.
das ist ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal, aber wenn sich das irgendwann ändern sollte, bin ich da auch nicht böse drum.
Ich sag da auch nicht nein. Ich habe auch, wenn ich das kurz einwerfen darf, ein Key zur Verfügung bekommen von den Entwicklern von Space Explorer. Ich habe gedacht, VR, Weltraum, das ist was für mich, da muss ich reingucken. Hm. Ich kann euch sagen, jetzt schon mal, das Spiel ist noch nicht fertig, ich glaube, es ist auch noch nicht draußen, aber ich bin enttäuscht.
Was macht man da?
Es ist ein VR-Spiel. Und du hast 4 Abschnitte, die du spielen kannst in diesem VR-Spiel. In dem ersten schaust du den Start eines Space Shuttles zu. Wobei dir, wenn du nicht einen sehr harten Marken hast, also nicht Motion Sickness anfällig bist, wobei du kotzen wirst, vermutlich. Weil du andauernd rumteleportiert wirst, schaust dann wieder in die falsche Richtung, musst dich wieder rumdrehen, weil du du siehst, dass diesen Start dann immer aus anderen Winkeln. Und die schieben dich immer hin und her auf der Map, dann auch mal kurz ins Cockpit, dann wieder raus aus dem Cockpit. Das hat nie die richtige Größe. Entweder bist du viermal so groß wie die Leute, die da irgendwie in dem Kontrollzentrum sind, dann fehlen da Grafikelemente. Und auch der Übergang zum Meer, weil so eine Launch-Operation, die ist ja oft am Meer, das ist eine harte Kante. Man sieht, also ich verstehe, das ist noch nicht fertig, ne? Da kann noch viel passieren. Deswegen nehmt das auch noch nicht als finales Feedback oder so. Aber das hat mich wirklich erstmal komplett überrascht. Und da kannst du nichts machen, du kannst nicht interagieren. So, und auch die Sounds sind teilweise mal zu laut, zu leise. Das sind alles noch, vielleicht kannst du noch eine ganz, also es ist, ich habe das Gefühl, das wird ein Bildungsspiel am ehesten. Und die Leute, die das machen, die kennen sich auch gut mit Space aus, aber die haben offensichtlich keinen Game Designer da. So. Dann gibt es noch einen Modus, in dem du im Weltall einen Raumspaziergang um die ISS machen kannst. Ich glaube, es ist die ISS. Vielleicht ist es irgendeine random Station. Ich habe nicht so genau hingeguckt. Genau. Und dabei ist es wirklich, die Steuerung ist die Hölle. Du musst wirklich dauerhaft einen Knopf gedrückt halten, um dich super langsam zu bewegen. Also kein physikalisch korrektes Modell, sondern es bremst dich sofort ab, sobald du aufhörst, diesen Bewegungsknopf zu drücken. Und dann reparierst du Sachen, indem du in orange Bubbles reinfliegst. Oh, du bist angekommen. Aufgabe erfüllt.
Ja, genauso funktionieren doch Reparaturen an der ISS.
Exakt. Dann gibt es einen dritten Spielmodus, in dem du in der ISS bist. Da ist das Coole, du brauchst wirklich nur in eine Richtung dich kurz anzuschieben und dann fliegst du dahin weiter. Aber es ist auch langsam und lame. Aber da wird dir viel erklärt und ich glaube, so als Bildungsding ist das vielleicht sogar ganz okay. Und das vierte, da landest du, das habe ich mir schon gar nicht mehr angeguckt. Weil ich habe gesehen, oh Mann, jetzt sitze ich hier in dem Space Shuttle. Dann bist du wieder kurz draußen aus dem Space Shuttle, um zu sehen, wie es abdockt. Dann bist du wieder drin. Und dann habe ich Aufgaben gehört, weil ich gedacht habe, oh ja, okay, jetzt die Landung anzugucken, so spektakulär wird's nicht, glaube ich.
Ja, also du hast dich da jetzt ganz schön in Rage geredet.
Ja, das was heißt halt
dich ziemlich aufgewühlt zu haben.
Es ist halt noch nicht fertig und ich habe es gratis zur Verfügung gestellt bekommen. Aber ja, das ist halt bisher, ich fand's lustig. Ich glaube wirklich, als Bildungsspiel ist das ganz okay. Aber ich will nur sagen, meine Erwartungshaltung war eine andere. Meine Erwartungshaltung, als ich so durchgelesen habe, worum es im Spiel geht und so, war, dass ich wirklich eine Weltraummission leite, durchführe, wirklich irgendwelche mechanischen Arbeiten durchführe und nicht, dass ich mit einer schlechten Steuerung in den Kreis fliege oder andauernd von einem Standpunkt zu einem anderen geportet werde, bis mir schlecht wird. Oh ja, am besten ist noch, wenn der Boden wackelt oder so währenddessen. Weil das macht ja richtig schön viel Druck. Die Grafik ist auch schrecklich. Nein, ich muss jetzt aufhören. Wie gesagt, als Bildungsspiel vielleicht ganz geil, aber falls hier so auf Space Engineering oder sowas steht, dann ist das nicht das richtige VR-Game für euch. Tut mir leid. Lass uns doch lieber mal über ein gutes Spiel reden.
Über ein gutes Spiel. Du möchtest über ein gutes Spiel reden, Felix.
Hast du da vielleicht?
Da habe ich was mitgebracht.
Kam da vielleicht neulich irgendwas Gutes raus,
Mann? Da kam neulich etwas raus, nämlich am 7.5. kam Resident Evil 8. Und
Village, ne?
Village, genau. Mhm. Also Resident Evil, der 8. Teil, eigentlich Resident Evil Village. Es gibt auch welche, die sagen Resident Evil 8 Village. Auf jeden Fall der 8. Teil von Resident Evil. Und da ist ja schon von Anfang an durchs Internet gegeistert, dass diese Lady Dimitrescu oder so ähnlich, diese große
Vampir-Lady.
Ist sie eine
Vampir-Lady?
Ich weiß nicht.
Ich finde, die sieht vampirisch aus.
Sie wird Vampir-Lady genannt in manchen Foren. Also ich habe sie bei so... Auf jeden Fall...
Ja.
Eine große, gruselige Mama. Und da haben sich einige gedacht, boah, schon bevor das Spiel raus ist, fangen wir erstmal an, die ganzen Kram durchzusexualisieren. Was ja anscheinend auch Teil des Marketings von diesem Spiel war, von meiner Warte aus. Was ich aber sehr, sehr
du meinst, große Brüste tragen dazu bei, dass Leute auf dieses Spiel aufmerksam werden?
Ich weiß nicht. Was ich so witzig daran
aber fand. Aber stimmt, oder? Ich glaube, das war auch der einzige Punkt, der mir bei Space Explorer gefehlt hat.
Brüste.
Nein, natürlich nicht.
Ja, was ich so beeindruckend fand, war, am 7.5. kam das Spiel raus, keine zwei Wochen später gab es schon Nude-Mods.
Also Mods, in denen alle Charaktere nackt sind.
Ja.
Und das hat zwei Wochen gedauert?
Nicht mal zwei Wochen.
Ja, ich wollte schon sagen, zwei Wochen klingt schon sehr lange.
Das war, ich meine, es war zu erwarten, dass dieses Spiel Nacktmods bekommt, ne?
War es das?
Dass das so schnell geht, das habe ich echt nicht erwartet. Das finde ich echt beeindruckend.
Also, um ehrlich zu sein, ich hätte bei Resident Evil jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, weil für mich erzeugt Resident Evil jetzt keine Atmosphäre, in der ich erregt
Spin. Es gibt für alles einen Fetisch, finde
ich. Ja, wie gesagt, also wenn es jemand irgendwie gefällt, meinetwegen, was soll's. Das basiert ja nicht auf echten Schauspielern, oder? Sondern das sind ja Ingame-Charaktere wenigstens. Weil das Problem hatten wir ja mal bei Beyond Two Souls, glaube ich, war es, wo Ellen Page eine Duschszene hatte. Und es war, glaube ich, Beyond Two Souls. Es kann auch anders. Es war auf jeden Fall ein Spiel, in dem Ellen Page quasi dargestellt war. Hm. Sie war eine Schauspielerin in diesem Spiel. Und in der Duschszene hat man nichts gesehen, aber der Typ oder die Frau, die das modelliert hat, hat halt bis auf jedes Detail dieses Model trotzdem fertiggestellt. Das heißt, wenn man auf eine freie Kamera gewechselt ist, am PC durch Mods oder ähnliches oder Konsolenbefehle, konnte man Ellen Page nackt sehen.
Und das oder die hat ihr verständlicherweise nicht gefallen.
Genau, und also beziehungsweise ihr digitales Ich konnte man nackt sehen. Das, wie realistisch das jetzt war, sei mal dahingestellt. Ich glaube, diese Person hatte dann auch ihren Job verloren. Relativ schnell. Ich meine, es war halt ein Designer, vielleicht hat er auch ein Template für den Körper genommen und hat halt gedacht, ja, soll ich jetzt die Nippel wegmachen oder was? Aber vielleicht hat er auch sich gedacht, so ein 3D-Model für einen Ellen Page, jetzt wo wir sie eingescannt haben, kann ich ja auch mal vervollständigen. Und dann ist es schon nicht so gut. Deswegen meine Frage, ob das reale Schauspieler sind oder nicht, aber das weiß vermutlich jetzt auch gerade
nicht. Das weiß ich gerade nicht, aber da Motion Capturing mittlerweile so ein großes Ding ist, könnte ich es mir tatsächlich vorstellen.
Ja. Also ich denke sowieso, Motion Capturing wird da schon drin sein. Ich frage nur, ob das so das Gesicht einer realen Person ist.
Naja, das ist ja eben genau das Ding. Bei vielen ist ja das so, dass wenn du schon beim Motion Capturing drin bist, du dann auch gleich das Gesicht und so mit übernimmst. Mhm. Weil wenn du die Gesichtszüge 1:1 kopierst und das auf 1:1 das digitale Gesicht packst, dann sieht das ja auch noch natürlich deutlich echter aus.
Ja.
Ja, ich kann auch verstehen, wenn die Schauspielerin, die dann so dargestellt werden, damit ein Problem haben. Ich finde das auch.
Also wenn mir riesige Monster-Tentakel wachsen, dann finde ich das okay. Aber meine Brüste, die zeigt dann gefälligst nicht.
Naja, sie hat das ja anscheinend nicht im Vertrag so.
Nee, ich finde das auch per se erstmal nicht okay.
Ja, es war halt zu erwarten.
Ja, das ist allerdings wahr. Ich meine, jede Person, glaube ich, die einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wird und in so einem Spiel hast du halt eine breite Öffentlichkeit, der das präsentiert wird, da ist dann immer irgendjemand dabei, der das sexualisiert und dann entweder Bilder davon erstellt auf die eine oder andere Weise oder Mods programmiert. Ich finde das jetzt auch, per se finde ich es jetzt auch nicht der Weltuntergang, aber ich glaube, das ist halt unangenehm, gegebenenfalls für eine reale Person.
Ja, das muss auch jeder für sich entscheiden, wie er damit klarkommt. Ich meine, wir haben auch jetzt schon den Zenit unseres Ruhms erreicht. Über uns werden wahrscheinlich auch in wenigen Tagen hunderte Fanfictions kursieren.
Also ich will mal so sagen, mir hat mal eine Zuschauerin von meinem Stream tatsächlich eine Anime-Version von mir sehr freizügig und mit Equipment gemalt.
Ich habe einen Teil des Bildes gesehen. Ja,
aber ganz werde ich es wohl nie zeigen.
Ich glaube, das ist auch besser so.
Ja, ist es.
Ich habe das Gesicht gesehen, das hat mir schon gereicht.
Nee, das Gesicht, also wie gesagt, handwerklich total toll gemacht. Das war auch sehr, sehr lustig. Also es war ja lustig gemeint und mich wurde auch gefragt, ey, darf ich das posten? Was soll ich zensieren, wenn ich es posten soll? Also alles gut und alles abgeklärt. Und ich finde es auch ein cooles Bild. Also ich habe halt nur den Kopf von dem Bild gepostet. Also Ed Stubenvogel, falls ihr mal gucken wollt, da könnt ihr ein bisschen durchscrollen, ein bisschen was Anime-mäßiges seht und ich glaube, euch wird auffallen, welches Bild das ist.
Wirklich? Sicher, dass das ins Auge fällt?
Eventuell.
Felix, von dir existieren so viele anzügliche Fotos.
Ich weiß.
Du bist einfach ein so ansprechender Mensch.
Ich weiß aber nicht viel im Anime-Stil.
Ja gut. Ja gut, damit könntest du recht haben. Ich glaube, von mir existiert kein einziges Bild im Anime-Stil.
Von dir nicht?
Nee.
Noch nicht. Kommt aber sicher auch noch.
Oh, ich weiß nicht, ob ich das will.
Okay, vielleicht auch
nicht. Na, macht ruhig. Ich würde mir das tatsächlich angucken.
Gut, dann du hattest noch ein Thema, wo ich überhaupt noch nicht verstanden habe, worum es ging.
Meinst du die Memoir-Box?
Exakt. Kurz können ja die Zuhörer auch mal überlegen, was könnte die Memoir-Box sein? Weil ich habe gar keine Ahnung.
Die Memoir Box ist ein Projekt von dem Startup RetroBrain und befindet sich aktuell in Zusammenarbeit mit der Barmer Krankenkasse im Hospital zum Heiligen Geist in Hamburg im Pilotprojekt. Und das ist eine Spielekonsole, die entworfen wurde, dass sie nur mit Gestensteuerung funktioniert und möglichst einfach zu bedienen ist, damit alte Menschen, die in Heimen sind zum Beispiel, wir haben es beschrieben, gesund altern können. Das heißt, dass die möglichst einfach Spiele spielen können, sich geistig fit halten können und da verschiedene Geschichten durchprobieren können. Und ich fand dieses Projekt sehr, sehr cool und sehr interessant. Wir haben ja schon mal im Podcast drüber gesprochen, was so barrierefreies Gaming angeht. Da ist der Ansatz auch ziemlich cool. Du musst dir nämlich, das sieht aus wie so ein Presseausweis, was du dir umhängen musst. Da ist einfach nur ein QR-Code drauf. Dadurch ortet dich die Konsole. Das sah aus wie die Kamera von der Kinect. Ich weiß nicht, ob sie die Kinect-Kamera genommen haben. Wahrscheinlich nicht, wenn sie das eigene Konsole vermarkten wollen. Und da waren zwei Spiele zu sehen. Bei dem einen Spiel konnten die Rentnerinnen und Rentner Motorrad fahren auf einer Autobahn und okay, so
cool.
Hindernissen ausweichen, indem sie sich einfach nach links und rechts bewegt haben. Und bei dem anderen Spiel konnten sie ähnlich wie bei Wii Sports Bowling spielen, aber halt ohne eine Fernbedienung in der Hand zu halten und halt nur mit den Armen die Bewegung zu machen, um die Bowlingkugel zu schmeißen. Und das Video, was ich mir dazu angeguckt habe, die Befragten, die haben das auch ziemlich gut aufgenommen. Die haben das auch gefeiert. Und eine Omi hat dann auch direkt gesagt, sie würde sich noch gerne viel mehr Spiele wünschen, damit das halt Langzeitmotivation hat.
Cool.
Ein sehr cooles.
Erinnerung. Abendessen.
ja. Mein Alexa will mich gerade daran erinnern, dass ich Abendessen soll. Das ist ein Wunder der Technik, auch komplett ohne Steuermodul. Wie nennt man das? Controller.
Ohne Controller, ohne Eingabegerät.
Oh Mann.
Ja, Alexa mit Bewegungssteuerung und könnte ich mir auch vorstellen.
Ich irgendwann. Weiß nicht, mir reicht es eigentlich, wenn sie zuhört. Sie muss nicht auch alles sehen.
Ja, ich kann mich mit so Smart-Home-Geschichten nicht wirklich anfreunden.
Ich habe es ja jetzt mal einfach ausprobiert. So, ich glaube, ich habe es jetzt einen Monat ausprobiert. Und ich muss sagen, man gewöhnt sich außerordentlich schnell dran. Und es hat Vorteile. Aber die Sicherheitsbedenken meinerseits sind trotzdem nicht weg. Und ich glaube, ich werde es auch auf Dauer nicht benutzen.
Ich brauche keine sprechende Blechkiste, ums Licht anzumachen. Dafür habe ich einen Lichtschalter.
Das stimmt. Dafür benutze ich es auch, glaube ich, am seltensten. Vor allen Dingen so Erinnerungen, Timer, Termine und so weiter, Wetter, alles so. Das sind so Kleinigkeiten, wo man am Anfang denkt, das werde ich nie benutzen. Und dann auf einmal spricht man wirklich 20, 30 Mal täglich mit Alexa und das ist schon gruselig dann irgendwann. Ich finde es aber auch faszinierend. Wie gesagt, ich wollte es einfach mal ausprobieren und so, um mir ein eigenes Bild machen, weil ich immer denke, lieber Sachen ausprobieren und dann sagen, nee, es ist nichts, als es nie probiert zu haben.
Ja, du musst dich ja dafür auch nicht rechtfertigen.
Doch, ich kann das schon muss ich schon.
ich kann das schon nachvollziehen, wenn man diese technischen Spielereien ausprobieren möchte. Für mich ist es halt absolut kein Ding. Ich habe von den Eltern meiner damaligen Freundin einen Google Home bekommen und den habe ich dann aber weitergegeben an einen Kumpel von mir, der sehbehindert ist, in der Hoffnung, dass ihm das Ding vielleicht irgendwie den Alltag erleichtert.
Cool.
Und ich habe ihn dann später nochmal drauf angesprochen und hat gesagt, naja, es kann das Wetter ansagen. Also so wirklich hilfreich ist das Ding auch nicht.
Ja, Google Home ist auch, ja. Aber zurück zum Thema. Du sagst also, die haben eine Konsole gemacht, die auch in Altenheimen sehr beliebt werden könnte und mit der man Bowling spielen kann. Sie haben also quasi die Wii erfunden.
Im Prinzip schon, bloß dass die Wii deutlich schwerere, also für Rentner, für Leute, die mit dieser Technik nicht aufgewachsen sind, deutlich schwerere Bedienelemente hat. Ich hab's ja schon bei anderen, bei älteren Menschen gesehen, dass die zum Beispiel schon damit überfordert sind, sich durch ein Menü zu navigieren, ja, um irgendwas auszuwählen. Und auch ein Controller, der einfach nur Knöpfe hat wie ein Steuerkreuz und AB, kann ich mir vorstellen, dass die Leute damit überfordert sind, wenn sie mit sowas nicht aufgewachsen sind oder sowas nie benutzt haben. Deswegen finde ich den Ansatz cool, dass halt komplett auf die Gestensteuerung zu machen. Die Betreuerin muss halt einfach nur das Spiel anmachen und dann können die da spielen unter sich. Das finde ich, ist ein ziemlich cooler Ansatz, weil es ist ja auch erwiesen, dass Gaming dazu beitragen kann, dass du dich geistig fit hältst, dass du halt nicht so versauerst.
Aber liegt das nicht auch an den Menüs, die man studieren muss?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Nee,
ganz ehrlich, ich finde das eine gute Idee. Ich sehe es aber trotzdem zwiegespalten, weil ich einfach der Meinung bin, es hilft nichts, wenn man es alles zu einfach macht. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Ich habe die Konsole noch nie ausprobiert und ich habe auch noch nie mit meiner Oma was gezockt. Vielleicht auch gerade, weil es alles zu eine große Einstiegshürde hat. Also vielleicht ist das genau so eine Sache, wie es braucht. Weil ich weiß das aus der Verwandtschaft, wie schwer das ist, ältere Leute an Computer oder sowas ranzuführen. Ja. Und das könnte schon echt gut sein.
Aber ich glaube auch, dass viele Menschen Es klingt so ein bisschen böse, aber dass sie auf ihren Lebensabend nicht die Motivation haben, sich mit sowas noch zu befassen.
Ja, ich denke auch, das ist vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal kurz aufs Thema Altern eingehen und so, ich glaube, Videospiele und wenn man sich für Videospiele interessiert, dann kann einen das im Alter sehr, sehr fit halten. Weil, wenn man diesen Aufwand auf sich nimmt, auch immer wieder neue Spiele zu lernen und sich immer wieder neu in Sachen reinzufuchsen, natürlich, man wird jetzt nicht mehr der beste Shooter-Spieler mit 90. Vielleicht, also vielleicht doch, aber vermutlich nicht. Aber einfach Spielmechaniken, die dem eigenen Pacing angepasst sind, aber dann auch zu verstehen, ich glaube, das hält im Geist dann wirklich fit. Und ich glaube, so ein bisschen Bewegung seitlich auf einem Motorrad ist ganz nett, aber ich glaube, das ist es nicht, was den Geist am fittesten nennt. Aber wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Das kann sein, dass das genau für diese Zielgruppe, für diese Altersgruppe genau das Richtige ist.
Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass nicht der Großteil, aber dass vielleicht ein paar, die dieses System ausprobieren, so überhaupt an das Thema rangeführt werden, dann lernen, boah, es gibt ja Technik, mit der kann man coole Sachen machen und dadurch dann vielleicht den Einstieg ins Gaming finden und sich dann mit komplexeren Sachen auseinandersetzen. Dass das quasi auch so ein Sprungbrett sein könnte, das wäre nicht verkehrt.
Das stimmt, das ist eine sehr optimistische Sicht und das finde ich gut. Gefällt mir. Kann wirklich so sein. Aber jetzt kommen wir mal wieder, wir reden ja gerade über die Älteren. Mhm. Über die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, die wir aber trotzdem noch lieben. Und lass uns doch dabei mal bleiben. Was gibt's denn Neues aus der Welt von Skyrim?
Ja, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ich habe einen Artikel, ich will nicht sagen ausgegraben, der war auf der Startseite. Ich fand den aber sehr interessant. Da ist mir ins Auge gesprungen, dass ein Skyrim-Spieler sich die Challenge gesetzt hat, sämtliches Leben in Himmelsrand auszulöschen und somit die einzige lebende Kreatur dort zu sein. Das heißt, über 2000 Monster, über 2000 NPCs einfach weg, einfach umgelegt hat. Teilweise sich sogar Mods installiert hat, um unsterbliche Charaktere umbringen zu können. Das fand ich schon ziemlich witzig. Was ist denn die Währung in Skyrim? Du kennst dich doch damit aus.
Gold, glaube ich, heißt die einfach.
Gold?
Ich glaube, die heißt einfach Gold.
Auf jeden Fall.
Oder Münzen?
Er hat auch gepostet, wie viel Strafzahlung, wie viel, sein Kopfgeld. Er hat sein Kopfgeld in allen Regionen zusammengerechnet.
Und er so, wo soll ich zurückzahlen? Es gibt niemanden.
Genau, es kam dann auch auf irgendwie über 450.000 oder so. was schon ziemlich viel klingt für jemanden, der von Skyrim keine Ahnung hat. Aber das
ist viel.
Das ist viel, ja.
Das ist so ordentlich.
Mich hat auf jeden Fall dieses Ding auf die Idee gebracht oder so ein bisschen ins Grübeln gebracht. Was ist denn so eine dämliche Challenges, die ich mir beim Gaming auferlegt habe? Oder was hast du denn dir schon selber für dämliche Challenges auferlegt, wo du dir so denkst, hey, ich habe das Spiel jetzt durch oder ich habe das Spiel schon, ich bin jetzt quasi mal losgelöst von der Story. Was mache ich jetzt? Irgendwas muss ich doch machen. Irgendeine Challenge muss ich doch jetzt noch mir meistern oder so.
Also bei Pokémon, da probiere ich immer gerne neue Sachen aus. Also ich spiele sehr, sehr gerne Pokémon durch, vor allen Dingen die älteren Teile. Und mache mir die nochmal spannender und würziger durch sowas wie eine Nuzlocke-Challenge oder dass ich sage, ich möchte mit einem Team von nur Feuer-Pokémon oder sowas bestehen. Oder ich fange nur super wenig Pokémon. Zumal meine aktuelle Pokémon-Challenge ist, dass ich wirklich nur Pokémon fange, die ich auch trainiere dann. Also ich habe keine überflüssigen Pokémon. Außer natürlich ja ein paar VM-Sklaven nennt man die Pokémon, die man braucht, um Attacken zu lernen, die dann Gebiete freischalten, damit man weiterkommt. Aber an sich, jedes Pokémon, das ich fange, kommt dann auch in mein Team. Das heißt, am Ende des Spiels darf ich maximal 6 Pokémon gefangen haben. Und ich bin jetzt nach 3 Orten schon bei 4 Pokémon. Das heißt, es wird langsam knapp. Also das wird spannend. Und ich habe jetzt 2 Feuer-Pokémon. Ich glaube nicht, dass das die beste Entscheidung war, um ehrlich zu sein. Müssen wir mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber ja, das sind so die Sachen, wo ich glaube ich am meisten mache. Bevor du mir bitte auch noch unbedingt sagst, was deine Challenge war, muss ich sagen, das war eine coole Aktion von dem Typen.
Ja, definitiv.
Also das ist wirklich, das sind so Sachen, wo man immer denkt, oh, das wäre mal cool, das zu machen. Und auch, dass man wirklich, wie oft mich das schon gekillt hat, dass ich in irgendeiner Skyrim-Mission war und denk so, ach, warte mal, die sind mir unsympathisch, jetzt kill ich die einfach, weil die irgendwie böse sind oder so, das sind die Bösen. Und dann ist da ein story-relevanter Charakter dabei, der dich dann fertig macht, weil er nicht sterben kann. Das macht auch wirklich wütend, weil du denkst so, oh Mist, die sind ja blöd, ja dann kill ich die jetzt und dann ist gut, dann ist Frieden. Und nee, aber dann lebt die eine Person weiter und ist aggro auf dich und dann spawnt der Rest irgendwie nach, ist auch aggro auf dich, weil die eine Person erzt. Und das ist endlich mal die Rache für all diese Tode.
Ja. Ich hab's ihnen heimgesucht. Er hat es ihnen heimgesucht. Warte, der Name ist ja ein Skyrim. Der Name des Nutzers, der das gemacht hat, der sich dieses Challenge auferlegt hat, er hat es für alle anderen, für alle Skyrim-Spieler hat es ihnen heimgezahlt.
Er hat es getan.
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass ein Open-World-Spiel, was so verhältnismäßig viele Charaktere hat, dass das ordentlich Zeit in Anspruch genommen hat.
Oh ja, vor allem die alle zu finden erstmal. Die sind ja teilweise versteckt, dann noch in Höhlen und dann ist irgendwo am Arsch der Welt noch einer in irgendeinem Dungeon, der dann noch wartet, ja. Also das ist interessant. Ich glaube, da gucke ich mir auch mal ein Video an oder so. Kann man da irgendwas zu sehen oder war das auf Reddit? Ich guck mal an den Artikel, den du verlinkst.
Definitiv. Der Artikel ist unten verlinkt. Ihr könnt euch das gerne durchlesen und mehr erfahren.
Ja, aber jetzt wollen wir auch zum Schluss nochmal eine Empfehlung an die eine oder andere abgeben. Und Johannes?
Ich wollte dir auch noch von meiner Challenge erzählen.
Ach ja, deine Challenge, genau. Entschuldige. Aber vielleicht kannst du die auch empfehlen.
Ja, ich glaube nicht, weil, also ich kann sie definitiv empfehlen, aber ich möchte natürlich wieder über ein Spiel reden, was keine Sau interessiert, nämlich Age of Empires 3. Ich habe mir mal die Challenge auferlegt, nur mit einem Einheitentyp immer zu kämpfen. Und bei Age of Empires 3 hast du hast quasi die Welt, in der du spielst, und dann hast du deine Heimatstadt, also das spielt ja quasi in der neuen Welt, in den
Kolonien.
Ja, genau, in den Kolonien. Also Amerika.
Amerika.
Und du kannst quasi Lieferungen aus der Heimatstadt beziehen. Dadurch, dass ich mich aber auf einen Einheitentyp festgelegt habe, habe ich natürlich auch nur Verbesserungen für diesen einen Einheitentyp dann immer mir für mein Deck zusammengestellt, was ich mir von daheim liefern lassen kann. Das heißt, ich habe mir durch Zufall eine übelst übertriebene Taktik zusammengebastelt.
Das ist so lustig. Das ist leider oft in Spielen so, dass das natürlich nicht von den Entwicklern vorgesehen ist, dass man nur einen Einheitentyp macht. Aber wenn man es dann mal macht, das ist auch bei Pokémon so. Wenn du mit 2 Pokémons das halbe Spiel durchspielst, sind die so massiv überlevelt, dass du jedes, egal mit welcher Attacke, one-hittest. Das ist so unbalanced. Das ist so lustig auch, weil man denkt natürlich, man kommt rein, oh, so viele Pokémon, die hole ich mir alle, dann bin ich der Stärkste. Nee, im Umkehrschluss, es ist genau andersrum. Hol dir 1 und dann bist du der Stärkste. Bis du dann irgendwann zu den Top 4 kommst oder so. Also wirklich, ich habe es schon oft geschafft, mit 1 oder 2 Pokémon bis zu den Top 4 durchzukommen, weil das einfach das Einfachste ist. Es ist so einfach, weil die alle überlevelt sind.
Ja, aber die gehen halt auch nicht davon aus, weil das Spiel suggeriert dir ja auch.
Schnappst du dir alle.
Schnappst du dir alle oder bei so Strategiespielen dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip.
Genau.
Die sind stark gegen das, haben aber die Schwäche das. Aber wenn die so overpowered sind, dass sie zum Beispiel, bei mir war es eine Infanterieeinheit, die Musketiere, Infanterieeinheiten haben immer ein Problem mit Kavallerieeinheiten. Das ist eigentlich in so gut wie jedem Strategiespiel so. Allerdings, was bringt dir eine Kavallerieeinheit, die deine Infanterieeinheit einfach umreiten kann, wenn die gar nicht bis dahin kommt, weil sie bis dahin schon in tausend Stücke geschossen ist?
Weil du dann einfach alles nur auf Upgrades für diese Sache investierst und die anderen Völker können da nicht mithalten, weil die balanced spielen.
Ja.
Das ist, ich finde sowas immer sehr lustig. Aber jetzt mal zu deiner wahren Empfehlung für den heutigen Tag.
Meine wahre Empfehlung für den heutigen Tag ist mal wieder kein Spiel, denn ich hoffe, dass einige von unseren Zuhörern die Serie schon kennen. Es geht um Love, Death and Robots. Das ist keine richtige zusammenhängende Serie. Das ist ein Projekt von Netflix, wo mehrere Animationsstudios gefragt wurden, hey, wollt ihr mal einen Kurzfilm machen? Und die Filme sind noch absolut nicht zusammenhängend, haben die unterschiedlichsten Themen, nur mit der Grundsatz Liebe, Tod, Roboter, bla bla. Ganz viele Dystopien, Utopien, ganz viele Sachen, die da behandelt werden. Sachen können düster sein, Sachen können unfassbar witzig sein. In einer Folge übernimmt zum Beispiel der Joghurt die Weltherrschaft.
Ja, das ist auch mit einer der besten Folgen, finde ich. Sagen auch viele.
Definitiv. Und davon gab es bisher 18 Folgen in der ersten Staffel. Und jetzt ist die zweite Staffel gestartet mit nochmal 8 Folgen. Und ich habe unfassbar viel Bock, sie mir reinzuziehen. Wir haben uns ja schon einen Termin ausgemacht, dass wir das mit unserer Gang hier natürlich Corona-konform alle zusammen reinziehen wollen. Klare Empfehlung geht raus. Auch wenn ich die zweite Staffel noch nicht kenne, Love, Death and Robots ist eine geile Serie und die zweite Staffel kann mich nur in ihrer Kürze enttäuschen, bin ich der festen Überzeugung.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nicht alle Folgen der ersten Staffel gesehen, weil wir irgendwann mal auch irgendwo waren. Das war noch vor Corona. Da ist schon ewig her, du. Ja, und, da haben wir dann mal ein paar Folgen, so die besten Folgen geguckt, haben so ein paar Freunde rausgesucht. So. Du warst, glaube ich, warst du da vielleicht auch dabei?
Ich glaube, ich war daran federführend beteiligt, weil ich gequengelt habe, dass ich das endlich mal mit euch gucken will.
Genau, und dann hast du ein paar Folgen gezeigt, aber dann habe ich niemals angefangen, die Serie einmal von vorne nochmal komplett durchzugucken und die Folgen zu überspringen.
Weißt du, was witzig ist? Der Netflix-Algorithmus analysiert ja immer dein Konsumverhalten, welche Serien du dir anguckst und so weiter und so fort.
Ja.
Und der trifft ja auch Entscheidungen, der hat zum Beispiel ein Repertoire an Bildern, die für jede Serie drinne sind und je nach deinen Gewohnheiten ist dann das als Thumbnail, was dir am ehesten zusagt, bei der Serie zu sehen. Das heißt, wenn du auf irgendwie dir viele Kriegssachen anguckst, dann ist da irgendwie eine Waffe zu sehen. Wenn du dir viele Komödien anguckst, ist da irgendwas Lustiges zu sehen und so. Und bei Love, Death and Robots geht es sogar noch einen Schritt weiter. Dadurch, dass die Dinger nicht zusammenhängend sind, wird die Serie auch von ihrer Reihenfolge her, in welcher Reihenfolge die Folgen kommen, an deinen persönlichen Algorithmus angepasst.
Ist das wirklich so?
Das ist tatsächlich, also das habe ich nicht nur gehört, das habe ich schon sogar bei anderen Leuten gesehen, dass die eine andere Reihenfolge hatten als ich.
Das muss ich dann mal checken auf jeden Fall. Das ist ja super interessant. Aber das erklärt auch, warum auf jedem Cover Dinos und Harrison Ford sind bei mir. Egal, ob die im Film vorkommen oder nicht. Hier ist Dino.
Harrison Ford. Bei allem, was du guckst.
Ja, es ist einfach so.
Und wenn es irgendwie der Lego-Film ist, da ist Harrison Ford vorne drauf.
Ja, und Dinos. So ein schöner Velociraptor oder so, das ist da schon mal drin. Meine Empfehlung für heute ist tatsächlich Titanfall 2. Das muss ich zugeben. Ich habe nicht nur The Witcher zuletzt gespielt, sondern auch Titanfall 2. Da habe ich wirklich schön produktiven Tag gehabt, habe dann gedacht, ey, jetzt gehst du auch mal ein Spiel an, das du schon mal eine Zeit lang durchspielen wolltest. Und dann habe ich da Titanfall 2 gesehen und habe gedacht, jetzt ist der Moment, jetzt investiere ich da meine 5-6 Stunden rein und zock's wirklich einfach mal am Stück durch. Weil so lang ist der Singleplayer auch nicht. Ich wollte gar nicht den Multiplayer spielen, ich wollte wirklich die Story mitkriegen. Und Johannes, ich bin positiv überrascht. Der Anfang ist relativ seicht und so, das hat mich noch nicht so gehuckt, deswegen hatte ich auch vermutlich nie weitergespielt. Aber was dann für spannende, coole Level-Design-Ideen da reingehen. Die Story ist okay, aber das Level-Design und das Movement, also wie du dich bewegst, anwenden, flexibel, springe im Titan, das ist einfach ein cooles Gameplay. Das macht Spaß, da zu schießen und so weiter. Ich spoilere jetzt auch, in welchen Locations man sich dann befindet. Zumindest das eine oder andere, was ich am spannendsten fand. Einmal ist man in einer riesigen, und das Spiel ist uralt, ich darf spoilern, oder?
Ja, also von mir aus, klar, jeder Zuschauer, der nicht gespoilert werden möchte, kann jetzt abschalten. Schön, dass du zugehört hast. Felix spoilert noch ein bisschen die Locations von Titanfall 2.
Ja, das tatsächlich. Also vielen Dank und lass den Deck da. Genau. Da ist man in einer riesigen unterirdischen Fertigungsanlage und man checkt am Anfang gar nicht, was da gefertigt wird. Es sind so riesige Plattformen erstmal und man muss da irgendwie durch und da rausfinden. Und deswegen stellt man sich halt auf die Plattformen bewegen sich, werden von Roboterarmen umhergebracht. Das heißt, man muss immer mal abspringen davon, dann ist die mal quer, dann muss man da dran entlang laufen und so weiter. Und dann merkt man irgendwann, dass auf diese Plattform immer mehr Sachen draufgebaut werden. Erst eine Wiese, dann wird da langsam ein Haus draufgebaut und das Haus wird eingerichtet. Und währenddessen muss man Gegner bekämpfen in der Fertigungsanlage und man muss immer wieder gucken, wie man weiterkommt durch diese Fertigungsanlage und diese dieses Ding, was, also da werden ja am Stück immer eins nach dem anderen quasi serienproduktionsmäßig gefertigt von diesen Häusern und wie man das dann für seinen Vorteil nutzt und das ist total cool, weil man eine Deckung hat in diesem Haus dann irgendwann, die sich aber um einen rum auch noch bewegt und dann kommt irgendwann das Highlight und dieses Haus wird mit ganz vielen anderen Platten, die anders aussehen, an einer schräge, nicht an einer schräge, an einer vertikalen Wand zusammengesetzt und man sieht so, ah okay, das ist so eine Art Testgelände oder sowas, aber halt an einer Wand und dann muss man aus dem Haus raus und es ist total Mindfuck-mäßig, weil man diese Welt sieht, aber sie halt um 90 Grad gedreht ist und man muss da irgendwo hinkommen und ja, dann geht's weiter und man erfährt, wofür das da ist. Die bauen da nämlich sozusagen Testanlagen für Kampfeinheiten, so dass die halt flexibel so Häuser und so weiter zusammenbauen. Ja, und das war... Da war ich dann wirklich hooked. Da habe ich gesagt, okay, das war jetzt so ein cooles Erlebnis mal in einem Singleplayer-Shooter. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und das Zweite, was mich dann wirklich nochmal gehookt hat, war, in einer Forschungsanlage ist man und auf einmal wechselt sporadisch das zwischen Zeiten. Und zwar ist man ab und zu mal in der Zeit, wo alles noch normal war und aufgebaut und dann ist man in der Ruinenversion quasi wieder.
Okay.
Und das ist total geil, weil man einfach mal sieht, wie toll das ursprünglich aussah und wie das jetzt verfallen ist. Und die Leute in der vorherigen Zeitlinie werden dann auch auf einen aufmerksam und dann kann man wechseln zwischen, ich kämpfe jetzt gegen Menschen, die da die Anlage bewachen und man bekommt die Fähigkeit dann zwischen den Zeitlinien herzuwechseln. Und dann kann man wechseln zwischen diesem fertigen, im originalen Zustand der Anlage und dem, die Anlage brennt und wird von Wesen überrannt Zustand. Das heißt, man kann sich deine Gegner die ganze Zeit aussuchen und kann dann wirklich das zu seinem Vorteil nutzen, weil das viele Gegner auf beiden Seiten werden. Und man kann immer in der einen Zeit knallt welche ab, geht in Deckung, kommt auf der anderen Seite wieder raus, knallt da irgendwie was ab, oh nein, der kriegt mich fast oder das Monster kommt auf mich zugesprungen, bam, wieder in der anderen Zeit. Und das wird auch noch für so Jump'n'Run-Passagen benutzt, wo man während Sprüngen dann die Zeitebenen wechseln muss, um ein Objekt zu haben, an dem man sich abstoßen kann oder so. Das ist, also wirklich, da habe ich dann wirklich gedacht, wow, das war ein Erlebnis, das habe ich von Titanfall wirklich nicht erwartet. Und dann noch zusammen mit dem zweiten Hauptcharakter, was ja der Titan ist, so ein riesiger Roboter, in dem man rein kann. Mhm. Mit denen gibt's dann Dialoge und so. Und das ist einfach, es ist einfach lustig, angenehm, spannend auch. Ja, so, jetzt habe ich mich da ein bisschen vielleicht auch in positive Rage geredet.
Ja, das klingt aber so. Wie du es gerade beschrieben hast, machst du auch gerade richtig Lust auf Titanfall tatsächlich.
Und es ist nicht lang. Das heißt, wenn ihr jetzt auch, oh nee, jetzt 20 Stunden, nee, braucht ihr nicht. 5-6 Stunden, dann ist das Ding durch. Stellt auf einfach, das ist egal. Also ist also noch anspruchsvoll genug, selbst auf einfach, dass es Spaß macht.
Wie viel hast du denn jetzt aktuell dafür bezahlt?
Ich habe das schon seit Ewigkeiten. Ich habe das ja schon seit Jahren in meiner Steam-Bibliothek inzwischen.
Ah,
oder nicht Steam, sondern man. Irgendwo anders. Origin?
Origin ist von EA.
Und Titanfall ist von EA?
Das, ja, vielleicht.
Original, doch, müsste. Ich hatte ja mal GOG Galaxy empfohlen.
Und dadurch verlierst du den Überblick, was zu welcher Plattform gehört.
Genau, ich habe es einfach dort eingegeben, habe alle Konten von allen Plattformen verbunden und dann wurde es mir halt angezeigt. Ich habe auf Installieren gedrückt und los ging es. Also da musste ich jetzt nicht viel Gedanken reinstecken. Egal, Titanfall, egal wo ihr es herkriegt, viel wird es nicht mehr kosten. Titanfall 2 wohlgemerkt. Der erste, vielleicht muss ich da auch mal reingucken. Vielleicht ist der auch richtig gut.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ein paar Sachen, die du beschrieben hast, habe ich tatsächlich nachempfinden können, weil ähnliche Level in It Takes Two existiert haben, die mich ähnlich überrascht haben. Auch mit so Zeitpassagen wurde zum Beispiel das eine Ding, kleiner Minispoiler für It Takes Two. An einer Stelle bist du in einer Explosion und Cody hat, also einer der beiden Charaktere, so eine Uhr, an der er immer die Zeit um 10 Sekunden vor- oder zurückdrehen kann. Und währenddessen muss May, der andere Charakter, auf Trümmerteilen durch die Explosion springen. Du musst das quasi zeitlich immer so drehen, dass die Trümmerteile immer in Sprungreichweite sind.
Das ist ja witzig.
Das ist mega cool.
Genau sowas gab es auch bei Titanfall, nur, ich sag mal, weniger komplex, weil Titanfall spielt man ja alleine dann. Und da kann man so eine Mechanik dann nur schwer machen. Hm. Aber da gibt's auch eine Explosion, wo man dann über Sachen springt. Also, wie gesagt, das waren jetzt auch nur meine zwei Premiere-Beispiele, sag ich mal. Das waren für mich die größten, geilsten Momente. Da gibt's aber noch auch wirklich tolle andere Momente. Also, das sind jetzt nicht 6 Stunden lang das, sondern das geht halt so schnell. Die Sachen wurden einfach bis zum Schluss nicht langweilig, weil immer wieder was Neues kam. Naja, auch das Gunplay und so, das ist jetzt auch nicht ist nicht der geilste Shooter per se. Aber so diese Kombination war wirklich schön. Also, Johannes, danke, dass du dir jetzt noch diese kleine Ausführung von mir angehört hast.
Selbstverfreilich, es war mir ein inneres Blumenpflücken, Felix.
Ganz fantastisch. Hinterlasst unserem Podcast gerne ein Like und ein Abo, falls ihr das machen könnt auf der Plattform, wo ihr den gerade hört. Es geht ja nicht auf jeder, aber wenn ihr es könnt, dann würde es uns auf jeden Fall sehr freuen. Schreibt uns gerne, was ihr über unseren Podcast denkt, an mail@vollverpixelt.de. Das würde uns auch freuen. Aber nur, wenn es nett ist. Wenn es nicht nett ist, dann freut es uns vermutlich nicht. Dann könnt ihr es auch lassen.
Na, Felix steht auf Beleidigung.
Nein! Und schickt uns schöne Nackt-Anime-Bilder von Johannes ein. Oder auch nicht.
Ich habe Angst.
Ich glaube, Johannes will das nicht. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.